der Radio BH1 Podcast.
Meine Hitsgarantie BH1.
Einen schönen guten Abend. Mein Name ist Steve Schulz und ich begrüße Sie zum Stadtgespräch Spezial hier auf Radio BH1. Kurz nach 18 Uhr am 17. April. Bei mir im Studio sind heute zu Gast Clemens Timm vom Bund der Steuerzahler Brandenburg und Alexander Kraus vom Bund der Steuerzahler Berlin. Wir sprechen heute unter anderem darüber, was das Land Berlin sich hat einfallen lassen, um Elektromüll zu vermeiden und warum der Bund der Steuerzahler Brandenburg von dem 29-Euro-Ticket, das jetzt in Berlin im Juli kommen soll, nicht überzeugt ist. Also, bleiben Sie dran.
Wir sind BH1.
Meine Hitsgarantie BH1.
Und wir sind wieder zurück auf Radio BH1 beim Stadtgespräch Spezial. Heute mit unseren beiden Gästen vom Bund der Steuerzahler Berlin und Brandenburg, Alexander Kraus und Clemens Timm. Wir haben schon mal drüber gesprochen, Alexander Kraus, über den Fahrradtresen in Berlin-Kreuzberg. Der war schon mal Fall im Schwarzbuch und ich kann mich daran erinnern, er wurde nicht ganz so frequentiert, das heißt nicht ganz so genutzt, wie es ursprünglich mal geplant wurde. Was gibt's denn da Neues?
Naja, wir hatten ja im Schwarzbuch schon den feuerwehrroten Fahrradtresen in Kreuzberg, mit dem selbst Radfahrer nichts anfangen konnten. Ja, sogar der Verband der Radfahrer hatte ja die Frage gestellt, was das soll. Wir hatten damals ja gefragt, was das kostet und wir hatten auch gefragt, sozusagen, ob es noch mehr Fahrradtresen geben sollte. Das hatte man damals verneint. Tatsächlich gab es jetzt auch nicht mehr Fahrradtresen. Man hat den Fahrradtresen aber verbreitert und dazu auch noch zusätzlich eine Sitzgruppe installiert auf diesem Grünflächenstück in Kreuzberg. Da haben wir jetzt auch noch nachgefragt, was das gekostet hat. Das ist ganz neu.
Was hat es denn gekostet? Gibt es da schon Zahlen?
Na, der Preis von dem Fahrradtresen ist von 8.300 Euro auf 15.400 Euro gestiegen. Der ist verbreitert worden und noch mit einer Art Sitzstütze ausgestattet worden. Da kann man jetzt also nicht nur mit seinem Fahrrad dran stehen und den fließenden Verkehr betrachten, sondern sich auch dann als Fußgänger da hinstellen. Und zusätzlich ist dann noch installiert worden eine Kombination aus zwei Sitzbänken und einem langen Tisch. Das sieht sehr gut aus. Das ist knallrot, feuerwehrrot mit Holzeinlage. Und das hat mal 9.100 Euro gekostet. Das ist ein Haufen Geld, muss ich sagen, für die Sachen, die zugegebenermaßen sehr gut aussehen. Noch. Also in Kreuzberg hält das immer nicht so lange. Aber da muss ich sagen, in dieser neu gestalteten Grünanlage ist sonst keine Möglichkeit zu sitzen. Also ein paar Parkbänke wären eigentlich schön gewesen.
Also wir reden von knapp 25.000 Euro. Jetzt hatten wir gerade gesagt, das war ja schon mal Fall im Schwarzbuch und die Nutzung war jetzt nicht wirklich so bei der Bevölkerung angekommen, wie es ursprünglich die Verwaltung sich gewünscht hat. Soll jetzt die Wirkung bzw. die Nutzung jetzt wirklich so viel größer werden, weil der ganze Platz dieses Fahrradtresens größer geworden ist, das Angebot irgendwie größer geworden ist?
Naja, nun gut, an den Fahrradtresen kann ich ja immer noch nicht mit dem Fahrrad ranfahren, weil auf der Fläche ist einfach schlichtweg das Fahrradfahren verboten. Also muss ich das da hinschieben. Also Fahrradfahrer habe ich da jetzt auch noch nicht gesehen. Ich hatte ja erzählt, irgendwann mal hatten da Skater ihre Rampe dran gestellt. Ist vielleicht auch nicht so ganz im Sinne des Erfinders. Ansonsten gibt es da eine etablierte Trinkerszene auch. Die können sich natürlich dann da auch an dem Platz niederlassen. Das ist natürlich dann ein gesellschaftliches Problem, das man aber wahrscheinlich auch mit schönen roten Bänken wahrscheinlich nicht lösen wird.
Also gut gemeint, schlecht gemacht, wie leider so oft. Das heißt also, wir haben jetzt nicht die Fahrradfahrer dort, sondern Nutzer, für die das eigentlich gar nicht gewollt wird und die da den Platz nicht unbedingt verschönern.
Wie gesagt, ich würde mir wünschen, dass es da mehr Gelegenheiten zum Sitzen gibt, dass auch zum Beispiel Familien, Mütter mit Kindern, ältere Leute sich da hinsetzen können und da im Sommer bei schönem Wetter meinetwegen verschnaufen und sich dann aber auch nicht so sehr auf die Pelle rücken müssen, einfach um da auch eine Durchmischung zu haben.
Wie ich den Bund der Steuerzahler Berlin kenne, wird er diese Nutzung des neu angelegten Platzes gut beobachten, um dann ein Resümee zu ziehen. Wir sprechen gleich über einen anderen Fall, bei dem die gerade angesprochene feuerwehrrote Farbe auch im Mittelpunkt steht. Bis gleich.
BH1. Mehr braucht man nicht.
Meine Hitsgarantie BH1.
Bei mir im Studio zu Gast vom Bund der Steuerzahler Berlin Alexander Kraus und vom Bund der Steuerzahler Brandenburg Clemens Timm. Wir hatten gerade darüber gesprochen, dass der feuerrote Fahrradtresen in Berlin ausgebaut wurde für sehr viel Geld und die Nutzung wahrscheinlich ja immer noch mit 2, 3, 4 großen Fragezeichen versehen wird. Die bisherige Nutzung war ja doch sehr bescheiden, weil die Funktionalität für die eigentlichen Fahrradfahrer, für die das Ganze gedacht ist, gar nicht wirklich gewährleistet ist. Jetzt kommen wir zu einem anderen Thema, wo auch die feuerrote Farbe im Mittelpunkt steht. Clemens Timm, was steckt denn dahinter? Welches Projekt hat denn die feuerwehrrote Farbe?
Ja, also bei uns haben sich besorgte Bürger einfach an uns gewandt, die gesagt haben, hier, es gibt ein neues Bauvorhaben für die Freiwillige Feuerwehr in Kleinmachnow. Und da steht im Raum, dass es einen Neubau geben soll in Höhe von ungefähr 22,4 Millionen Euro. Und man hat einfach diesen Fall an uns herangetragen und sagte, recherchiert doch einfach mal, uns kommt die Höhe einfach sehr hoch vor. Geht das nicht auch irgendwie preiswerter? Wie sieht das überhaupt im Verhältnis zu anderen Gemeinden aus? Kann man da nicht irgendwie recherchieren im Vorfeld?
Das finde ich ganz interessant. Das heißt also, es ist jetzt kein Fall von Steuergeldverschwendung, wie es ganz oft in einem Schwarzbuch veröffentlicht wird, sondern das ist jetzt die Phase davor.
Genau.
Das heißt, es gibt jetzt noch gar nicht die Bestätigung, ist das überhaupt eine Steuergeldverschwendung oder nicht? Wie wird damit umgegangen? Sondern Sie prüfen jetzt erst einmal, was genau und wie geht das vor sich?
Genau, also wir haben hier, das ist auch öffentlich einsehbar, einen Errichtungsbeschluss, der verhandelt wurde sozusagen über den Finanzausschuss. Und dort wurde einfach öffentlich diskutiert. Da gibt es ein öffentliches Protokoll, wo man auch nachlesen kann, wie der Finanzausschuss getagt hat und welche Einwände auch gekommen sind und zu welchem Ergebnis das geführt hat. Also es ist sozusagen in der Schwebe, es wurde in erster Lesung sozusagen abgelehnt, aber es steht halt weiterhin im Raum, dass man die Feuerwehr in dieser Höhe errichtet. Was wir erstmal neutral sehen, wir sind also große Freunde der Feuerwehr. Jeder freut sich, dass die Feuerwehr in ausreichender Mannstärke und auch mit technischem Material vorrätig ist. Und man muss auch entsprechend vorsorgen, dass wenn es wirklich mal brennt, dass man dann auch die Gewissheit hat, dass die Feuerwehr auch kommt. Das ist für alle sehr, sehr wichtig. Und insofern ist es auch nicht so aus der hohlen Hand heraus geplant, sondern es gibt gewisse Katastrophenschutzpläne, also wo für die einzelnen Landkreise und an die Gemeinden herangetreten wird und entsprechend des Einwohnerschlüssels wird dann gesagt, diese technischen Apparaturen sind vorrätig zu halten. Und ein bisschen unten drunter angesiedelt gibt es diesen Gefahrenabwehrbedarfsplan. Und da wird eigentlich relativ konkret gesagt, anhand der Einwohnerzahl, beispielsweise Kleinmachnow hat so in etwa 20.000 Einwohner, wie im vorliegenden Fall halt die Feuerwehr dimensioniert sein sollte. Und jetzt gucken wir uns einfach an, sage ich mal, wie viele Feuerwehrfahrzeuge beispielsweise vorliegen. Wir haben jetzt hier 16 Fahrzeuge laut Protokoll. Und als Vergleichsgröße hat die Stahnsdorfer Feuerwehr, das ist also eine benachbarte Gemeinde, ungefähr 7 Fahrzeuge. Also von der Größe würde ich sagen, 16 ist schon relativ sportlich, was aber durchaus legitim sein kann, weil beispielsweise es gibt so sogenannte Schwerpunktfeuerwachen, die für Waldbrandbekämpfung und Ähnliches zur Verfügung steht. Das müsste man sich jetzt nochmal im konkreten Fall anschauen. Das heißt, da kann es durchaus mal so einen Schlüssel von 1,52 geben, also doppelt überdimensioniert, damit man eben in einem Bedarfsfall, in einem Brandfall eben genug Löschfahrzeuge zur Verfügung hat und Leiterwagen, Kommandofahrzeuge, alles was dazu gehört. Also wir würden einfach mal gucken, wenn jetzt solch ein konkreter Plan vorliegt, ist es richtig dimensioniert. Und wir würden jetzt einfach gucken, wie sieht das mit anderen Gemeinden aus? Wie groß sind da die Bauvolumina? Das wäre jetzt, sag ich mal, so das erste Vorgehen.
Wie lange wird denn so eine Untersuchung dann stattfinden? Wann gibt es denn da von Ihnen schon mal so ein erstes Ergebnis?
Ich würde mich jetzt einfach mal mit den entsprechenden Ansprechpartnern in Verbindung setzen. Also beispielsweise bei dem Katastrophenplan, dem Gefahrenabwehrplan, da würde ich Chef des Ordnungsamtes ansprechen, der wird mir dann zugesandt. Dann sieht man also die ganzen Verteilschlüssel, dann kann man eben da schon mal, sage ich mal, erste Hinweise drauf bekommen. Dann würde ich mich natürlich auch direkt mit der Feuerwehr in Verbindung setzen und fragen, wie die das überhaupt sehen, ob die die Dimensionierung als angemessen ansehen, ob das die Goldrand-Luxuslösung ist oder ob das solides Mittelmaß ist, dass man da einfach mal so ein bisschen Gefühl für die Zahlen auch bekommt. Und dann ist es natürlich auch immer Frage, wie so ein Projekt durchgeführt wird. Das wurde auch angesprochen in der Sitzung. Der Kostencontroller und der Planer, sind das zwei unabhängige Personen oder sind die in einer Person? Mhm. Weil es ja immer gewisse Abhängigkeiten gibt. Also der Architekt wird natürlich bevorzugen eine größere Lösung. Der Kostencontroller eher, sag ich mal, so ein bisschen auf den Euro, auf die Mark achten. Das sind einfach so technische Sachen, wie dann, sag ich mal, der Prozess im Projektmanagement im Baufortschritte halt weitergeführt wird. Es sind auch solche Sachen wie der Bebauungsplan, was der vorgibt.
Und gibt es da so ein Zeitfenster, wo Sie sagen, wir tragen jetzt so die ganzen Informationen zusammen und werden dann ein Statement dazu abgeben?
Also das geht eigentlich relativ fix, wenn wir halt die entsprechenden Antworten bekommen von den angefragten Stellen. Also innerhalb vom Monat müssten wir eigentlich die Sachen einfach beisammen haben. Ich hoffe sogar schon schneller.
Interessantes Thema. Wir werden das weiter begleiten und freuen uns dann schon auf die fachkundige Stellungnahme des Bund der Steuerzahler zu dem neuen, vielleicht sogar zu groß dimensionierten Feuerwehrbau in Kleinmachnow. Wie Sie mit defekten Elektrogeräten zu Hause umgehen in Zukunft und wer für deren Reparatur vielleicht sogar aufkommt, wenn nicht Sie, darüber sprechen wir gleich.
Der Radio BH1 Podcast.
Meine Hitsgarantie BH1.
Und wir sind wieder zurück beim Stadtgespräch Spezial. Bei mir im Studio heute Clemens Timm vom Bund der Steuerzahler Brandenburg und Alexander Kraus vom Bund der Steuerzahler Berlin. Wir haben gerade darüber gesprochen, dass ein überdimensionierter Fahrradtresen in Berlin noch größer gemacht werden soll. Und es wird eine Untersuchung angestoßen. In Kleinmachnow soll eine neue Wehr, eine freiwillige Feuerwehr gebaut werden. 22,4 Millionen Euro soll die kosten. Jetzt wird untersucht, ob diese Kostenplanung legitim ist. Und tja, im Nachgang wird natürlich dann auch der Bund der Steuerzahler mehr als ein Auge darauf werfen, ob diese Kosten auch eingehalten wurden. Und wenn nicht, warum nicht? Jetzt kommen wir aber zu einem ganz anderen Thema, und zwar, wenn es um das Thema Reparatur geht. Sie kennen das sicherlich selber, Elektrogeräte gehen kurz nach Ablauf der Garantie kaputt. Was macht man damit? Wo geht man dahin? Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung, weil es gibt kaum noch irgendjemanden, der sowas repariert. Es gab früher diese kleinen Einzelhandelsgeschäfte, Dienstleister, die sich auf die Reparatur spezialisiert haben von Elektrogeräten, die gibt es heute kaum noch. Was macht man jetzt damit? Da gibt es jetzt unterschiedliche Ideen. Alexander Kraus, was hat sich denn das Land Berlin da einfallen lassen, um etwas nachhaltiger mit Elektroschrott umzugehen oder den im Vorfeld zu vermeiden?
Ja, das Land Berlin plant, einen Reparaturbonus einzuführen. Im Koalitionsvertrag der schwarz-roten Landesregierung ist der Begriff schon mal aufgetaucht. Da wusste niemand so genau, was dahinter steht. Und kürzlich wurde im Umweltausschuss von der Staatssekretärin dargestellt, dass also das Land Berlin ein Budget bereitstellt, um sich an den Reparaturkosten für Elektrogeräte zu beteiligen.
Das Wie hoch ist es, dieses Budget, was Berlin dafür frei hält?
Der Senat hat in dem Doppelhaushalt, also für 2 Jahre insgesamt 2,5 Millionen Euro dafür vorgesehen. Und die Idee ist die, wenn man eine Reparaturrechnung dann einreicht, dass man innerhalb gewisser Grenzen, es gibt also eine Bagatellgrenze und es gibt natürlich auch eine Höchstförderung, dass man dann 50% seiner Reparaturrechnung erstattet bekommt vom Land Berlin. Und das bezieht sich also nur auf Elektrogeräte bis jetzt. Das ist so eingeschränkt worden und ist so eingeschränkt worden, dass davon aber vermutlich auch Handys ausgeschlossen sein würden. Also der typische Akkutausch am Smartphone, der soll wohl nicht runterfallen. Und die Größenordnung der Erstattung soll so in den Grenzen zwischen 75 und 200 Euro voraussichtlich liegen. Das heißt also, weiß nicht, wahrscheinlich werden dann da so Küchenmixer und vielleicht eine Waschmaschine in Betracht kommen. Es gibt noch irgendwie Einschränkungen, dass irgendwie ein gewisser Anteil an Material- oder Ersatzteilkosten mit drin sein sollen. Dann wurde auch tatsächlich, genau wie Sie gesagt haben, die Frage aufgeworfen, wo kann ich das überhaupt reparieren lassen? Mhm. Dann ist vorgesehen, eine Art Reparaturnetzwerk, soll das heißen, zu etablieren, dass sich der Bürger also informieren kann, wo er in seinem Bezirk jemanden finden kann, der das überhaupt repariert. Denn das ist bei vielen Geräten ja schon schwierig und man muss es ehrlich sagen, viele Geräte lassen sich auch ernsthaft gar nicht reparieren. Wenn man da rangeht, sind die einfach schlichtweg kaputt, noch kaputter als vorher. Es sind im Hintergrund offensichtlich komplizierte Abstimmungen mit einem Dienstleister notwendig und das ist jetzt auch schon wieder noch ein Kritikpunkt. Das Geld, das da im Haushalt vorgesehen wird, geht offensichtlich nicht vollständig sozusagen in die Reparaturkostenerstattung, sondern da wird ein Dienstleister beauftragt, der für die Verwaltung, weil klar, die Verwaltung kriegt das nicht hin, so ein Bürokratiemonster, der dann tatsächlich die Aufträge oder die Anträge elektronisch auch nur, das heißt, wer dann nicht mit dem Computer fit ist, der fällt hinten runter.
Das heißt, für ältere Menschen, die bleiben dann auf ihren kaputten Geräten sitzen?
Ja. Aber das ist ja in vielen Bereichen jetzt schon so, wenn man jetzt irgendwie ein Ticket fürs Theater, fürs Schwimmbad, am besten den Fahrschein für die BVG, das läuft ja im Prinzip ja auch schon fast alles mehr oder weniger elektronisch. Mhm. Und hier ist es jetzt auch vorgesehen, dass das elektronisch passiert. Und wir befürchten, dass ein großer Teil von diesen 2,5 Millionen dann wahrscheinlich dann auch in der Bürokratie bei diesem Dienstleister verschwinden wird. Das ist alles noch in der Mache. Start soll irgendwann im dritten Quartal, Spätherbst vielleicht stattfinden. Wir werden sehen, was da auf uns zukommt.
Also auch ein gut gemeintes Projekt, was ein bisschen mit einigen Fragezeichen, was den Erfolg anbelangt, versehen werden muss, weil das Budget wahrscheinlich für die Administration im Hintergrund schon drauf geht. Wir werden es uns anschauen, Sie werden uns darüber berichten. Ich weiß genau, Sie gucken da ganz genau drauf. Zum Thema Reparatur hat sich Berlin ja noch was ganz anderes einfallen lassen. Da gibt es ja diese sogenannten Fahrradreparaturwerkstätten beziehungsweise diese Plätze, wo man dann bei einer kleinen Fahrradhavarie sein Fahrrad selbst reparieren kann. Das ist ja, soweit ich richtig informiert bin, auch nicht wirklich von Erfolg gekrönt.
Der Senat macht sich also große Sorgen darum, dass wir unseren privaten Kram reparieren können. Es gibt bereits 5 Fahrradreparaturstationen in Berlin und geplant sind weitere 20 Fahrradreparaturstationen. Das sind, ich habe mir letzte Woche das mal angeguckt, ich bin da auch mit dem Fahrrad hingefahren. Reparieren hätte ich es nicht können, weil die Werkzeuge, die an dieser, das ist so eine kleine Metallsäule, an der dann ursprünglich mal Werkzeuge installiert waren an einem Stahlseil und eine Pumpe eingebaut ist. Die Pumpe ging sogar noch mit Kurbel. Ganz toll, habe ich noch nie gesehen. Aber die Werkzeuge, die waren alle schon von dem Stahlseil abgeknipst. Ursprünglich sollte da so ein Franzosenschlüssel dran sein und Imbusschlüssel. Was ich noch vorgefunden habe, waren Kreuzschlitz und ein normaler Schraubenzieher und 2 Schraubendreher, muss man sagen, und 2 Reifenheber. Aber damit hätte ich ehrlich gesagt mein Fahrrad nicht reparieren können. Die einzige Schraube, die ich habe, ist die von der Klingel.
Das Interessante ist ja jetzt nicht nur, dass diese 5 Fahrradreparaturstationen defekt sind, das heißt also gar nicht wirklich zu gebrauchen sind, sondern Berlin möchte ja davon noch mehr installieren, also noch mehr Geld dafür ausgeben. Ist das nicht schon ein Projekt, was zum Scheitern verurteilt ist?
Das müssen wir ganz klar sagen. Die Erfahrung zeigt, diese Dinger werden nicht lange funktionieren. Die werden zwar zu 85% vom Bund gefördert aus irgendeinem Mobilitätsprogramm. Aber der Senat hat sich verpflichtet, für den Unterhalt zu sorgen bis Ende 2026. Und was danach passiert, ist offen. Und da müssen wir uns nichts vormachen. Dann können die Dinge auch abgerissen werden, weil die dann sowieso ruiniert sind. Und ich muss sagen, 20 oder 25 solche Stationen aufs Stadtgebiet von Berlin verteilt. Das heißt, sie sind, wenn sie einen Platten haben, sind sie immer schneller bei der nächsten U-Bahn, als dass sie da irgendwie zu so einer Station laufen. Und das ist absurd. Nehmen Sie einfach, wenn Sie mit dem Fahrrad unterwegs sind, Reparaturwerkzeug mit, eine Pumpe und einen Flicken, fertig. Oder Sie haben pannensichere Reifen.
Auf die Fahrradreparaturstation können Sie sich also nicht verlassen. Wie Sie aber dennoch vielleicht preiswerter durch die Stadt kommen, wie Sie weiterhin mobil sein können in Stadt und Land, darüber sprechen wir gleich.
BH1. Meine Hitgarantie
BH1. Wir haben gerade darüber gesprochen, wie schwierig es ist für Fahrradfahrer, heile durch die Stadt zu kommen. Und wenn mal was kaputt ist, dann hat die Stadt Berlin oder das Land Berlin, muss man ja auch sagen, sich eine tolle Idee ausgedacht. Und zwar sogenannte Fahrradreparaturstationen, in denen nicht nur Luftpumpen, sondern auch Werkzeug vorgehalten werden soll, damit sie dann schnell weiterfahren bzw. ihr Fahrrad reparieren und weiterfahren können. Diese Stationen funktionieren aber nicht, weil das Werkzeug abmontiert bzw. gestohlen wurde oder aber einfach kaputt ist. Jetzt gibt es aber eine andere Idee, die sich das Land Berlin ausgedacht hat, um für Mobilität zu sorgen. Da gibt es jetzt eine Idee zum 29-Euro-Ticket. Das soll jetzt so viele Bürgerinnen und Bürger animieren, auf den ÖPNV, also den öffentlichen Personennahverkehr, umzusteigen, dass es vielleicht gar keine Autos mehr gibt. Alexander Kraus, oder was steckt jetzt als Grundidee hinter diesem 29-Euro-Ticket? Das hat ja Brandenburg mal abgelehnt.
Ja, der Berliner Senat hat jetzt tatsächlich beschlossen, das, was auch im Koalitionsvertrag vorgesehen war, das 29-Euro-Ticket einzubringen. Das war ja so eigentlich die einzige Werbeaussage von Frau Giffey in ihrem SPD-Wahlkampf. Und das ist jetzt beschlossen worden. Die CDU wollte übrigens was Ähnliches einführen. Also insofern ziehen die da an einem Strang. Und das ist jetzt beschlossen worden. Ab Juli soll es also möglich sein, in Berlin für 29 Euro im Monat mit der BVG zu fahren, in den Tarifgebieten A und B.
Jetzt gibt es aber schon das 49-Euro-Ticket. Das war ja das frühere 9-Euro-Ticket mal. Dann hat es geheißen, wir müssen es ein bisschen teurer machen. Aber um es für eine breite Nutzerschaft zugänglich zu machen, hat man gesagt, hier 49 Euro deckt die Kosten so weitestgehend. Und dann hat man das eingeführt. Und parallel dazu gibt es noch für die Bürgergeldempfänger das 9-Euro-Ticket, weil für die Familien, die sich das nicht leisten können, auch 49 Euro sehr viel Geld ist. Von daher hat man gesagt, okay, für diejenigen, die sich nicht leisten können, gibt es das 9-Euro-Ticket. Für welche Zielgruppe sollen jetzt denn dieses 29-Euro-Ticket sein?
Na, die Denkweise war hier, dass auch das 49-Euro-Ticket für die breite Masse der Bevölkerung zu teuer ist. Ich muss sagen, vorher hat das die Monatskarte 85 Euro ungefähr gekostet, im Jahresabo 69 Euro. Und selbst damit sind ja die Kosten der BVG bei weitem nicht gedeckt. Das 29-Euro-Ticket erfordert jetzt, dass das Land Berlin an die Verkehrsbetriebe 300 Millionen Euro im Jahr an Kostenerstattung bezahlt, obwohl es ja das 49-Euro-Ticket ja eigentlich schon gibt und das ja relativ günstig ist.
Nur für dieses zusätzliche Ticket sollen jetzt diese 300 Millionen Euro bezahlt werden?
Genau, das Land Berlin muss das aus dem Landeshaushalt, also aus Steuermitteln bezahlen. Das ist natürlich für den Bürger attraktiv, sich das zu kaufen. Also ich werde mir das wahrscheinlich auch kaufen, obwohl ich ein Auto habe und ein Fahrrad fahre und manchmal auch mit der BVG in die Stadt. Das ist einfach dann natürlich günstig. Das ist ungefähr so teuer wie 3 Tageskarten. Das wird sich dann lohnen. Aber man muss ganz klar und deutlich sagen, öffentlicher Personennahverkehr kostet den Steuerzahlern einen Haufen Geld. Die Ticketpreise haben bis jetzt schon gerade mal ein Drittel der Kosten ersetzt. Der Rest kommt aus dem Staatsheckel, was in gewissen Grenzen auch völlig okay ist. Aber man darf sich nicht vorstellen, dass man mit 29 Euro im Monat, das heißt weniger als einem Euro pro Tag, dass man da wirklich irgendeinen angemessenen Kostenanteil bezahlt. Also für meine Kilometer, die ich selbst zurücklege, bedeuteten 29 Euro im Monat einen Kostenbeitrag von weniger als 4 Cent pro Kilometer.
Gibt es denn eine Erwartung seitens des Landes Berlin, dass die sagen, Mensch, wenn wir jetzt hier 300 Millionen Euro in die Hand nehmen, zusätzlich, haben wir so und so viel 100.000 Personen mehr in Bussen und Bahnen?
Ich sehe nicht, dass in dem gleichen Maße der ÖPNV ausgeweitet wird. Es sind zwar einige Projekte geplant, neue U-Bahn-Linien, die unwahrscheinlich viel Geld kosten, aber die würden sowieso aus dem Landeshaushalt erstattet werden. Und das, was durch die Medien geht, ist ja, dass die BVG natürlich auch Personalprobleme hat und den Takt variabler eindampfen muss. Die Erfahrung ist ja, im Berufsverkehr steht man schon mal in der U-Bahn. Also nicht für jeden ist das attraktiv.
Clemens Timm. Ist dieses 29-Euro-Ticket eine Sache, die sich Brandenburg jetzt vielleicht doch nochmal irgendwie auf die Fahnen schreiben sollte? Wie stehen Sie dazu? Ist es für Brandenburg sinnvoll, dieses 29-Euro-Ticket nochmal aufzugreifen? Oder war es gut, dass Brandenburg sich davon distanziert hat?
Also es gibt ja immer zwei Sichtweisen. Die eine Sichtweise ist natürlich der Pendler. Viele Brandenburger fahren nach Berlin rein. Für die wäre natürlich, sage ich mal, so 29 Tickets sehr, sehr schön. Auf der anderen Seite muss man immer sagen, durch den Ticketverkauf finanziert man ja auch indirekt oder auch direkt dann den gesamten öffentlichen Personennahverkehr. Und wenn ich das halt zu stark absenke, dann fehlt einfach das Geld, um einfach notwendige Maßnahmen, Wartung, Neuanschaffung und Ähnliches zu finanzieren. Der öffentliche Personennahverkehr wird immer durch das Bundesland finanziert. Das ist immer sozusagen zwei Drittel eigentlich das Land, ein Drittel durch den Ticketverkauf. Aber es ist einfach eine sehr populäre Maßnahme. Wir vom Bund der Steuerzahler Brandenburg würden sagen, es war richtig, das 29-Euro-Ticket abzulehnen. Ganz einfach dessen, weil es sowieso finanziert werden muss, entweder direkt über den Ticketverkauf oder indirekt über Steuern, dass man eben die Subvention sozusagen hintenrum dem öffentlichen Personennahverkehr wieder zur Verfügung steht. Also es ist eigentlich, man zahlt sowieso, die Frage, ob vorne oder hinten.
Eine klare Position vom Bund der Steuerzahler Brandenburg. So, wir sind schon wieder am Ende unserer Sendezeit angelangt. Ging heute relativ schnell, wie ich finde. Eigentlich immer viel zu schnell. Ich bedanke mich recht herzlich bei Clemens Timm vom Bund der Steuerzahler Brandenburg und bei Alexander Kraus vom Bund der Steuerzahler Berlin wieder für die interessanten Steuerverschwendungsfälle oder aber die Fälle, wo eine Steuergeldverschwendung droht. Ich freue mich aufs nächste Mal. Ihnen, liebe Hörer, noch einen schönen Abend und bleiben Sie gut informiert. Ihr Steve Schulz.
Hier ist Radio BH1 in Potsdam und Umgebung auf UKW 95.3, in Berlin und Brandenburg über DAB Plus Kanal 12D, im Internet per App oder bh1.de. Meine